Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Im Leben vieler Kinder und Jugendlicher spielt sich ab, was die Gesellschaft lieber ignoriert. Alkoholismus in der Familie, Fluchterfahrungen, der Tod als Tabu. Psychotherapie bietet ihnen einen geschützten Raum. In dieser Staffel sprechen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen über die Themen, mit denen sie in ihrer Praxis konfrontiert sind und darüber, wie sie damit umgehen. Eltern liegt das Wohl ihres Kindes am Herzen, meistens jedenfalls. Früher wollten es die Eltern einfach besser machen als ihre Eltern. Heute kursiert viel Wissen, auch Halbwissen, online, sodass alle frischgebackenen Eltern von vornherein um eine gute Bindung bemüht sind, das Kind aufmerksam begleiten, motivieren und fördern. Trotzdem ist es ein großer Schritt, das Kind, wenn es psychische Probleme entwickelt, in Psychotherapie zu geben. Ann-Maribel Czempisch kennt dieses Problem. Sie berät Eltern als Psychologin, lehrt an Hochschulen und ist in Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin im Verfahren der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Mit ihr möchte ich, Christiane Zwick, heute über die Rolle der Eltern in der Psychotherapie des Kindes sprechen. Willkommen an Maribel Czempisch.
Hallo, guten Morgen.
Lassen Sie uns gleich in diese Situation einsteigen. Die Eltern stehen mit dem Kind vor der Tür ihrer Praxis. Wie viele Eltern sind einfach nur froh, dass ihr Kind einen Therapieplatz bekommen hat? Und wie viele bringen ihr Kind eher angespannt und unsicher in die Therapiestunde?
Ich glaube, beides schwingt bei vielen mit. Also zum einen die große Freude darüber, jetzt meistens auch nach langer, langer Wartezeit einen Platz zu haben. Durchschnittlich warten die Eltern aktuell 8 Monate. Und gleichzeitig schwingt auch viel anderes mit. Also Scham, Schuld, Angst, etwas nicht richtig gemacht zu haben, Angst, schuld zu sein an den Problemen des Kindes. Also es besteht oft von Anfang an eigentlich auch eine Ambivalenz.
Und mit welchen Symptomen kommen die Kinder zu Ihnen? Was sagen die Eltern? Wissen die denn schon eigentlich Bescheid?
Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal haben die Eltern gar keine Vorstellung davon, was das denn sein könnte. Und manchmal gibt es eine sehr klare Symptomatik. Also dann ist es die Angststörung oder die Zwangsstörung oder dass die Eltern sagen, ganz klar, es ist das in die Hose machen, also die Enkopräsis. Aber manchmal sagen sie auch irgendwie, wird er auf einmal wütend und irgendwie hat er immer Angst, alleine ins Bett zu gehen. Und dann ist es einfach diffuser und dann braucht das Kind quasi erstmal einen Namen, was es denn überhaupt ist.
Und dann sind Sie diejenige, die ja quasi mit in die Familie kommt, auch plötzlich an Erziehung beteiligt ist. Und das ist fürs Eltern sicherlich auch nochmal nicht gerade selbstverständlich.
Ja, und auch nicht so einfach. Und ich glaube, man muss da auch gut schauen, also inwieweit nimmt man halt eben genau diese Rolle ein, dass man an der Erziehung beteiligt ist, oder inwieweit hat man eher die Rolle, gemeinsam mit den Eltern nachzudenken. Also so, dass es auch gar nicht zu so einer Situation kommt, wo die Eltern das Gefühl haben, es geht jetzt um die Konkurrenz, wer ist jetzt quasi die bessere Mutter, der bessere Vater, und der Therapeut gar nicht so in die Rolle kommt oder TherapeutInnen gar nicht so in die Rolle kommen, dass sie das besser wissen, was man jetzt eigentlich mit dem Kind macht, sondern eher mit den Eltern in einen Überlegungsprozess kommen.
Ist es ähnlich, was Sie da erzählen? Also um den Eltern jetzt ein Bild davon zu geben, was jetzt hier eigentlich passiert?
Ja, doch, auf jeden Fall. Gerade weil Eltern auch immer wieder mit der Erwartung kommen, ich sage ihnen jetzt, was sie machen müssen. Also so ganz schematisch erstmal, sie machen A, dann passiert B. Und ich bin dann schon sehr klar darin zu sagen, dass das nicht das ist, was ich anbieten kann und auch anbieten möchte, sondern dass es vielmehr um einen Raum geht, um gemeinsam über das Kind nachzudenken. Und es gibt durchaus auch Eltern, die dann sagen, dann ist es nicht das Richtige und das ist völlig, völlig fein, aber das wäre quasi der tiefenpsychologische Ansatz dann auch, wenig manualisiert und eher dieses gemeinsame Nachdenken dann auch.
Müssen Sie gelegentlich Eltern überzeugen, dass das Kind Therapie braucht?
Ich versuche eher, mich nicht auf eine Seite zu stellen, also gar nicht so die Eltern zu überzeugen, sondern erstmal einen Raum zu bieten. Und dann passiert oft etwas ganz anderes, wenn ich erstmal das so die Ambivalenz stehen lasse und sage, ja, dann denken Sie doch mal drüber nach. Dann passiert es oft, dass die Eltern in der nächsten Stunde kommen und mir dann erklären, warum das Kind denn doch auch dringend Therapie braucht. Also das passiert dann auch eigentlich ganz gut.
Jetzt mal die Grundsatzfrage: Was sollte während der Therapie des Kindes die Rolle der Eltern sein? Und vielleicht auch, was denken Eltern, welche Rolle sie als Therapeutin haben?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Manche Eltern haben schon so dieses Gefühl, sie bringen ihr Kind da jetzt hin und dort wird es jetzt so ganz flapsig gesagt repariert. Ja, also da das Kind, nur an dem Kind wird gearbeitet. Und dann wäre es schon mit den Eltern daran zu kommen, an den Punkt, dass man sagt, also wir arbeiten auch mit ihnen und mit dem System und auch mit ihren Fantasien zum Kind und mit ihren Vorstellungen und ihrer Beziehung zum Kind und dass Eltern sich darauf einlassen und dahingehend auch verlässlich sind, also das Kind verlässlich zur Therapie bringen, verlässlich irgendwie dahingehend sind, dass sie den Prozess auch unterstützen, sich aber auch in den Elterngesprächen darauf einlassen, sich auch ein bisschen zu zeigen, auch mit ihren Themen, mit ihrer Biografie. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, aber das wäre halt etwas, was auf die Eltern auch zukommt. Ja, und ich glaube, das ist vielen dann nicht so bewusst, dass es da vielleicht doch auch um sie eigentlich geht, ja, und um ihr Erleben.
Das klang jetzt ziemlich spannend. Also Fantasien und Vorstellungen, auch damit zu arbeiten, was den Eltern so im Kopf rumgeht. Machen die das? Warum fragen sie genau danach?
Naja, also ich glaube, Fantasien zum Kind entstehen teilweise schon, wenn das Kind noch im Mutterleib ist. Also es ist ein sehr aktiver Säugling. Oh Gott, wie wird das werden? Wird er auch zu Hause ganz viel rumrennen? Wird er uns irgendwie, ja, irgendwie ganz doll fordern? Oder sagen die Eltern, ja, genauso wie ich. Ja, ich bin auch so aktiv, mache gerne viel Sport. Also von Anfang an gibt es schon so eine Idee zu diesem Kind. Und es gibt dann quasi einmal so das imaginierte Kind, ja, in den Eltern und einmal das reale Kind, mit dem sie dann konfrontiert sind. Und es kann ja durchaus auch passieren, dass sie sich selber in dem Kind wiederfinden oder ihren Partner und Eigenschaften, die sie besonders gar nicht mögen an ihrem Partner. Oder entdecken sie dann in sich auf einmal ihre eigenen Eltern, wie sie aber nie sein wollten. Und eigentlich kommt man schon ganz gut dahin. Also wie blicken die Eltern auf das Kind, wie nehmen sie es wahr? Und beispielsweise bei Eltern, wo das Kind vielleicht auch eine Aggression zeigt, entsteht dann oft so ein böses Kind in Anführungsstrichen. Das Gute kann gar nicht mehr so gesehen werden. Und da mit den Eltern dran zu arbeiten, das ist dann ein Prozess, je nachdem, also es ist ganz unterschiedlich, wie schnell das auch entsteht oder wie schnell man auf den Punkt kommt.
Ja, spannend. Also dann kommen Sie eigentlich in dem Moment ins Bild, wo das Kind den Eltern fremd wird oder nicht den Erwartungen entspricht.
Ja, also irgendwo, wo es vielleicht auch einen Bruch in der Empathie gibt, also wo es gar nicht mehr so einfach möglich ist, sich in das Kind einzufühlen und das zu verstehen, was gerade eigentlich los ist. Und ich begreife meine Rolle dann schon so ein bisschen als die Person, also ich kann es auch nur, wenn ich das Kind gut kenne, aber die dann vielleicht auch das Kind in den Elterngesprächen vertreten kann oder vielleicht auch zeigen kann, was ich auch an dem Kind noch sehe oder wie ich das Verhalten einordne und dadurch den Eltern letztendlich erstmal eine Perspektive zur Verfügung stellen. Aber dafür müssen Sie mir auch zutrauen, dass ich das Kind auch gut kenne. Und deswegen ist es so wichtig, dass es ineinander greift.
Wie gehen Sie damit um, wenn ein Elternteil die Therapie des Kindes befürwortet und das andere Elternteil es ablehnt?
Das ist vor allem auch eine rechtliche Frage. Also bei wem liegt das Sorgerecht? Wenn es ein geteiltes Sorgerecht gibt, müssen beide Eltern einverstanden sein mit der Behandlung. Und dann kann es schwierig sein. Also es gibt schon auch Fälle, wo man sagt, die Behandlung ist eigentlich dringend indiziert. Beispielsweise das Kind geht seit anderthalb Jahren nicht mehr zur Schule. Und der Vater sagt aber, er sieht das nicht. Dann kann es dazu kommen, dass das Jugendamt sich einschaltet, wenn der Vater zum Beispiel der Therapie nicht zustimmt. Und ansonsten, wenn es nicht so radikal ist, immer wieder versuchen einzuladen, zu schauen, was sind Sorgen, was sind Ängste, was sind Befürchtungen, wie kommt es dazu?
Jetzt in Bezug auf das Kind. Was können Eltern für das Gelingen der Therapie des Kindes tun? Worauf kommt es da an?
Ja, also sich wirklich in den Prozess begeben, auch in den Elterngesprächen, um zu schauen, was braucht das Kind eigentlich? Also worum geht es ja eigentlich? Was steht eigentlich für ein Bedürfnis auch hinter diesem Verhalten? Warum verhalte ich mich in der Situation so? Was passiert in mir eigentlich? Wird was von früher aktiv? Hatte ich das Bedürfnis, eine besonders gute Mutter zu sein? Gerate ich jetzt genau damit in Konflikt, dass ich das Gefühl habe, das nicht zu sein? Also ich glaube, die Grundlage einfach ist wirklich, sich in diesen Reflexionsprozess zu begeben. und offen dafür zu sein, auch bei sich hinzuschauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Worauf achten Sie in den Elternstunden besonders?
Ich glaube, mich nicht zu sehr zum Beispiel mit einem Elternteil zu verbinden. Ja, also da gut auch zu merken, was passiert in mir. Es gibt es manchmal, dass ich einen Elternteil zum Beispiel als kompetenter einschätze als das andere. Ja, dass ich, also letztendlich ist es eigentlich oft Beobachten meiner Gegenübertragung. Also was erlebe ich, was fühle ich eigentlich in den Gesprächen mit den Eltern? Habe ich das Gefühl, dass der Vater doch eigentlich viel besser für das Kind ist als die Mutter? Und dann wäre es wichtig, dass ich das mitbekomme und dann da reflektiert auch mit umgehe. Wie komme ich da eigentlich hin? Was ist da eigentlich? Was sagt mir das eigentlich über die Dynamik? Warum werte ich in dem Moment auch ein Stück weit die Mutter ab? Was sehe ich in der Mutter vielleicht auch nicht an Ressourcen? Und ich glaube, da erstmal auch ja, quasi immer langsam zu sein und es auch erstmal auf sich wirken zu lassen, das ist, glaube ich, wichtig, um da auch nicht meines ins Agieren zu kommen und dann da eben auch etwas zu tun, was für den Prozess dann wirklich nicht förderlich ist.
Wie bringen Sie dann eigentlich Eltern und Kinder auf den Weg? Also, dass sie dann eine Veränderung vornehmen können. Gibt es da einen speziellen Ablauf? Welche Methoden nutzen Sie?
Es gibt keine konkreten Methoden oder es gibt selten Ratschläge oder Handlungsanweisungen, sondern es wäre vielmehr, dass mit dem Kind in der Stunde gearbeitet wird und dort gewissen Gefühlen, gewissen Dynamiken erstmal einen Raum gegeben wird, meistens dann im Spiel bei den kleinen Kindern und dadurch eben ein Verstehensprozess entstehen kann. Also auch beim Kind, was sie fühlt, was vielleicht eigentlich los ist, was sie beschäftigt. Und dadurch, dass sich das Kind verändert, eben weil gewissen Themen Raum gegeben wird und sie es auch mit einer Person zu tun haben, die diesen Themen vielleicht auch Raum geben kann, weil sie eine andere Beziehung oder eine andere Biografie auch mitbringen als die Eltern und ja auch in einer anderen, ganz anderen Beziehungsdynamik zum Kind stehen. Und mit den Eltern dann aber auch daran gearbeitet wird, ihr Kind anders zu sehen und dadurch auch ganz anders auf Verhalten überhaupt reagieren zu können, eben weil sie diese Perspektive haben. Ich denke, das sind eigentlich die Mechanismen, die dann vor allem auch greifen.
Das wäre natürlich schön, jetzt dafür mal ein Beispiel zu hören. Haben Sie eins?
Ja, also beispielsweise hatte ich eine Mutter in Behandlung, die mit den Aggressionen des Kindes nicht gut umgehen konnte. Also ich hatte das Kind in Behandlung und begleitend die Mutter so. Und wir kamen dann im Gespräch eigentlich darauf, dass der Junge sehr wütend war. Die Eltern hatten sich getrennt und er war sehr frustriert über diese ganze Situation. Und die Mutter hatte Eltern, die selber mit ihrer Aggression eigentlich gar nicht so umgehen konnten. Und sie war als Kind dann in den Modus gekommen, dass sie eigentlich gar keine Aggression mehr gezeigt hatte. Und war jetzt eigentlich von diesem Kind, was dann so viel zeigt von dem, was sie eigentlich damals auch gehabt hatte, total überfordert, verständlicherweise. Und sie hat versucht, das eher rigide zu unterbinden und ähnlich sich verhalten wie ihre eigenen Eltern. Und wir kamen dann eigentlich dahin, dass sie doch auch die Wut des Kindes auch verstehen konnte, sich empathisch in ihn einfühlen konnte, dass es doch auch für so einen kleinen Jungen sehr frustrierend ist, ja, wenn die Eltern sich trennen und dass man darüber ja vielleicht auch traurig und verzweifelt sein darf. Das kollidierte aber auch etwas mit ihrem Schuldgefühl über die Trennung, dem Kind vielleicht auch nicht die perfekten, in Anführungsstrichen, Eltern liefern zu können oder das Elternpaar. Und das war eigentlich sehr schön und indem wir dann auch daran arbeiten konnten, vielleicht, dass die Eltern als Liebespaar nicht mehr bestehen, aber auch als Elternpaar und dass sie das ihrem Kind ja zum Beispiel auch noch geben kann und indem sie das auch dem Kindgeber gegenüber vertreten konnte, hat sich auch ihre Dynamik verändert, weil der Junge auch das Gefühl hatte, gar nicht so viel verloren zu haben, weil die Eltern es als Elternpaar doch dann ganz gut auch hinbekommen haben. Und das sind eigentlich so schöne Situationen oder auch Momente, die dann ineinander greifen, wo die Schuld der Eltern runtergeht, sie ihre Fähigkeiten gesehen haben, sie die Bedürfnisse des Kindes zugestehen konnten, andere Wege finden konnten als ihre Eltern. Das wäre ein Beispiel.
Über welche Zeit ist diese Therapie gegangen? Und wenn wir das so in ein paar Phasen aufteilen würden, wie war ein Schritt nach dem anderen?
Ja, oft passieren Schritte nebeneinander, also mit dem Jungen erstmal in der Therapie zu arbeiten, dass er der Aggression dort einen Raum geben darf, ja, und dass es eben nicht ein Ort ist, wo er das nicht zeigen darf und das unterbunden wird. Und parallel die Elterngespräche. Das war schon eine längere Behandlung. Ich glaube, wir haben nochmal verlängert. Das heißt, es waren so irgendwas, glaube ich, um die 100, 120 Stunden, die dann doch auch aufgewendet wurden, um das zu begleiten. Am Anfang kam auch nur die Mutter mit dem Jungen, der Vater wurde immer wieder eingeladen, die Väter kommen tatsächlich einfach nicht so häufig zu den Gesprächen. Und das war ein Prozess, ja. Und es gab immer wieder auch Momente, wo man vielleicht auch mal gezweifelt hat oder wo es schwierig war. Aber ja, ich glaube, man kann es nicht so gut immer sagen, ob ein Schritt nach dem anderen kommt. Ich glaube, manchmal dreht man auch noch mal eine Runde und dann wiederholt man noch mal was. Man nennt es Durcharbeiten dann.
Gab es einen Wendepunkt?
Ich glaube schon, als die Eltern wirklich mehr in die Situation kamen, ein Elternpaar zu sein und dann auch irgendwie da gut sich zu positionieren, gut sich auch dem Jungen gegenüber zu zeigen, dass Mama und Papa sich als Paar nicht mehr lieben, aber sie als Eltern für ihn verfügbar sind und er das nicht verliert. Also, dass es auch gemeinsame Ausflüge gab oder auch es ein wertschätzendes Reden übereinander gab. Und letztendlich, als die Eltern auch das auch anerkennen konnten, die Aggression des Kindes, und nicht nur versucht haben, es wegzumachen. Also ich glaube, das waren wirklich zwei sehr, sehr wichtige Punkte in dieser Behandlung.
Das klingt ja nach eigentlich viel Aktivem. Also da ging es ja bestimmt auch dann um gemeinsame Zeiten und wie die Eltern sie mit dem Kind verbringen. Wie oft ist es eigentlich so, dass Eltern, wenn sie ihr Kind in Therapie haben, eigene Leiden zur Sprache bringen? Und da ist ja das Verhältnis der Stunden 4:1, richtig?
Ja, ganz genau.
Und das heißt, sie haben ja deutlich weniger Zeit. Also wie arbeiten sie dann in dem Fall mit den Eltern oder dem Elternteil?
Also in dem Fall zum Beispiel sollte man jetzt merken, die Mutter ist selber durch die Trennung so belastet, und es betrifft nicht nur das Kind, sondern es betrifft auch eigene Themen, dann müsste eine begleiten oder dann müsste die Mutter selber zu der begleitenden Therapie eine eigene Therapie für sich machen. In den Stunden geht es wirklich eigentlich nur um die Dynamik Eltern-Kind. So, und um diese Probleme. Und dann muss man schauen, ob das ausreicht, weil es jetzt eben hauptsächlich die Schuldgefühle gegenüber dem Kind sind, oder ob es eben noch andere Themen gibt. Ja, aber die, genau, 4:1 kann manchmal auch gerade, wenn es so Sachen wie Trennung oder irgendwelche Krisen vielleicht auch sind, auch ein herausfordernder Abstand sein. Ich glaube, für alle dann.
Ja. Ich denke mir schon, dass die Schweigepflicht auch in dem Zusammenhang gilt und eingehalten wird. Aber trotzdem kann es ja auch wichtig sein, dass Eltern informiert werden, was sich tut in der Therapie des Kindes. Quasi, wo liegen die Grenzen?
Genau, also die Schweigepflicht gilt, wie Sie schon gesagt haben. Ich glaube, was sich verändert oder was ich zur Verfügung stellen würde, ist, wenn ich das Gefühl habe, etwas verstanden zu haben, wenn ich eine Perspektive auf das Kind zur Verfügung stellen kann. Das mache ich. Aber jetzt konkret, was in den Stunden passiert, das würde ich nicht teilen. Aber das reicht eigentlich in der Regel. Also wenn ich das Gefühl habe, etwas verstanden zu haben, oder wenn die Eltern zum Beispiel eine Situation von zu Hause berichten und ich dann sagen kann, ich stelle mir vor, Max könnte sich so oder so gefühlt haben in der Situation, oder vielleicht hat das oder das zu seinem Verhalten geführt, das würde ich dann einbringen.
Also wenn wir jetzt mal diese Parallelität anschauen, verläuft es eigentlich parallel, was die Themen angeht, wenn das Kind eben vielleicht ein Thema vorgibt? Geht es dann immer synchron?
Nee, gar nicht. Und es kann auch gut passieren, dass man das Gefühl hat, mit dem Kind hat man jetzt einen großen Durchbruch geschafft und man ist an einem Punkt angelangt. Und dann geht es aber mit den Eltern irgendwie gar nicht weiter. Und auf einmal zeigt sich ein Widerstand bei den Eltern, weil sie diesen Schritt gerade noch nicht mitgehen können. Ja, also das sind auch ganz spannende Dynamiken, wo man dann merkt, Moment, irgendwas scheint man vielleicht übersehen zu haben oder scheint sich jetzt erst zu zeigen. Und es kann manchmal sein, dass es dann sich wieder erstmal einspielen muss und auch einfinden muss. Weil es eben nicht immer so parallel ist. Ja, das hängt auch wieder damit zusammen, auch wie belastet sind die Eltern, gibt es bei den Eltern eigene Erkrankungen, welche strukturellen Fähigkeiten bringen sie mit, um sich auf den Prozess zu wagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Kann es überhaupt so sein, dass ein Elternteil sich nicht weiterentwickelt und das Kind hat aber jetzt den wichtigen Schritt geschafft? Und kann dann sozusagen die Entwicklung, kann die denn nachhaltig sein?
Ich glaube, das kommt auf das Alter des Kindes an. Also ich glaube, bei kleinen Kindern wäre das wirklich schwierig. Gerade auch vielleicht, wenn die Abwehr quasi bei den Eltern so hoch ist. Und Abwehr heißt nicht, dass das bewusst ist. Ja, Abwehr heißt, dass die Eltern versuchen, sich zu schützen, dass sie große Angst haben, dass sie mit irgendetwas sehr Schmerzlichem in Kontakt kommen würden, wenn sie da hinschauen würden. Also das ist nicht, dass die Eltern bewusst jetzt den Prozess boykottieren. Aber ich glaube, dann wird es schwierig, ja. Also wenn da eben, es kann ein traumatischer Hintergrund sein, irgendetwas. Ich glaube, dann haben Jugendliche oder ältere Kinder wirklich einfach bessere Chancen, sich auf den Weg zu machen, weil sie eine Peer-Group haben, weil sie in anderen Netzwerken drin sind. Das kommt darauf an. Oder ob es vielleicht andere Leute im Netzwerk gibt. Oma, Opa, Tante, Onkel, Nachbarn, die was auffangen können.
Damit sich also die Situation des Kindes verbessert, müssen Sie, klar, auch mit dem Familiensystem arbeiten. Mhm. Verschaffen Sie sich da eigentlich erstmal ein Gesamtbild und erarbeiten dann so eine Art Masterplan oder gehen Sie Stunde für Stunde, Schritt für Schritt vor?
Also am Anfang, man nennt es sich die Szene erstmal entwickeln lassen. Das heißt vor allem so die ersten 1, 2, 3 Probatorikstunden, also so der Beginn, die Probestunden am Anfang, dass sich eigentlich erstmal sich die Szene entwickeln. Also ich bin da nicht so, dass ich irgendwelche Vorgaben mache, sondern ich schaue einfach mal. Das ist ganz interessant, ja, also.
Genau. Und wenn Sie jetzt diese Szene sich entwickeln lassen, sind Sie mit beiden, also dem Elternteil und dem Kind zusammen?
Ja.
Und da entfaltet sich etwas, da kommt es tatsächlich bei Ihnen schon zum Streit, also in dieser Situation.
Ja, ja, durchaus. Miterleben. Also, weil die Mutter vielleicht etwas erzählt und dann kommt es, ey, sag doch das jetzt nicht oder gib mir mein Handy, ich will jetzt hier spielen oder... Also es ist ganz unterschiedlich. Oder die Mutter sagt, jetzt erzähl du auch doch mal was. Und das Kind sagt dann, ich wollte gar nicht hier sein. Ja, du hast mir versprochen, gleich wenn wir fertig sind, gibt's ein Eis. Oder also man merkt eigentlich, ja, also, wie ist die Dynamik, wie freiwillig ist wer hier, was ist auch wem erzählt worden, warum er eigentlich da ist. Und sie kriegen zum Beispiel auch mit, wie sind die Eltern da? Also wollen die was erzählen oder will einer nur was erzählen? Und der andere sagt immer nur, erzähl du mal, du kannst es besser. Also da kriegen Sie schon auch viel mit, auch zwischen den Elternteilen im Zweifel, ja?
Sie behandeln mit psychodynamischen Verfahren. Was ist das Besondere hier? Also mit in der Arbeit mit Eltern und Kindern, beziehungsweise mit dem Kind und dann eben auch ab und zu mit dem Elternteil.
Ich glaube, die Art des Prozesses ist einfach sehr anders. Also ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt, wie frei der Prozess ist oder gerade auch das freie Spiel oder auch die Elternarbeit, dass es halt eben nicht so was Edukatives hat. Das hat es ganz selten, glaube ich, aber eher immer dieses gemeinsame Verstehen, dieses gemeinsame Reflektieren ist, dann doch auch sehr die biografische Arbeit, auch bei den Eltern. Was wird in ihnen aktiviert? Welche Themen gibt es in ihnen? Ich glaube, das ist schon nochmal sehr besonders dann auch in der Kinderpsychotherapie mit einem psychodynamischen Hintergrund.
Welche Fragen kommen dann wahrscheinlich regelmäßig, die Sie dann stellen auch?
Also ich unterhalte mich zum Beispiel am Anfang erstmal darüber, was die Theorie der Eltern ist, warum ihr Kind krank ist. So. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und manchmal bieten die Eltern schon was an. Und es ist zum Beispiel nicht selten, dass in dem Alter, wo das Kind krank wird, bei den Eltern selbst in der Biografie was war. Oder in ihrer Entwicklung, ja. Und wenn man dann zum Beispiel mal sagt, naja, wie war es denn bei Ihnen in dem Alter? Wie sind Ihre Eltern denn mit Ihnen umgegangen? Wie haben die das denn gelöst? Können Sie sich daran erinnern? Oder es gibt dann auch so Sachen, naja, was glauben Sie denn, wie hat sich Ihre Tochter zum Beispiel damals so gefühlt? Wenn Sie sagen, da glauben Sie, ist die Erkrankung entstanden oder Sie sehen das als wichtige Situation. Und das wäre dann erstmal, genau, schau, dass die Eltern sich empathisch in das Kind einfühlen. Und das ist eigentlich immer schon ein guter Weg. Und da bieten Eltern dann, also gerade wenn sie sich darauf einlassen konnten, dann auch doch auch einiges an.
Es ist ja total spannend, dann zu hören, wow, da geht sozusagen so ein Generationenfenster auf.
Mhm.
Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das Kind das und das erlebt, könnten die Eltern in Kontakt kommen mit etwas, was in ihrer Vergangenheit passiert ist? Haben Sie da ein Beispiel?
Ich habe ein Beispiel. Und zwar war es so, dass die Eltern des Kindes sich getrennt haben, als das Kind 6 Jahre alt war. Und die Eltern der Mutter hatten sich auch zu dem Zeitpunkt getrennt, ja, als sie 6 Jahre alt war. Und sie konnte dieses Kind gar nicht so gut begleiten, weil sie sich eher total wieder in der Rolle der 6-Jährigen gefühlt hat, die doch selber so total verzweifelt war. Ja? Und das war eigentlich sehr schön herauszuarbeiten, dass sie so diese Struktur und das, was dieses Holding und Containing, was das Kind in dem Moment gebraucht hätte, gar nicht so gut leisten konnte. Ja. Und das war eigentlich ein sehr schöner Schlüsselmoment, auch nochmal für die Mutter zu merken, ha, meiner Tochter geht's gerade genauso und sie ist frustriert, weil ich ihr das nicht geben konnte, was ich auch nicht von meinen Eltern bekommen habe.
Das ist ja schon eine sehr dicke Parallelität,
ja,
also biografisch und
ja,
dann quasi auch vom Schicksal her.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich nicht immer so etwas sein, was so biografisch ist. Gibt es da auch andere Parallelitäten?
Ja, ich hab noch ein Beispiel. Es war ein bisschen, es ist nicht so synchron. Auch da war es so, dass ich habe die Patientin erst sehr viel später kennengelernt, aber die erste Therapie hat auch damals stattgefunden. Es war auch tatsächlich die Trennung der Eltern. Und das muss für diese Patientin eine sehr schlimme Zeit gewesen sein. Und die Patientin hat dann im Jugendalter später eine sehr schwere Depression entwickelt, ähnlich wie die Mutter damals, als sie klein war und die Eltern sich getrennt haben. Und die Mutter hatte so diese Fantasie, dass sie jetzt das aushalten muss, was ihre Tochter damals ausgehalten hat. Ja, also, dass sie sich in dieser Tochter mit der Depression so wiedergefunden hat und gesagt hat, genau so war es da damals bei mir auch. Ja, und das ist dann auch nochmal so ein sich wiederfinden im Kind, merken, es gibt Parallelen so. Und das ist eigentlich sehr schön, wenn den Eltern das dann auch auffällt.
Und gleichzeitig müssen sie ja verstehen, dass das Kind vielleicht das auch anders erlebt, obwohl sie das
ja
so gut sich einfühlen können.
Absolut. Und das kann auch wieder zu Konflikten führen, ja, dass das Kind sich nicht gesehen fühlt und das Gefühl hat, es bekommt jetzt einfach alles von der Mutter übergestülpt, ja, und wird aber mit dem eigenen gar nicht gesehen.
Wie würden Sie sagen, profitieren eigentlich, es ist ja schon fast offensichtlich, wie profitieren die Eltern von der Therapie des Kindes?
Ich glaube zum einen, dass sie doch auch merken, wie Dinge zusammenhängen und mehr Verständnis dann auch für sich selber bekommen. Also auch ein bisschen aus dem Schuldgefühl rauskommen. Es gibt diesen schönen Spruch, von der Schuld in die Verantwortung zu kommen und dann eben auch vielleicht akzeptieren. Also ich glaube, es gibt so diese schöne Idee auch, gute Kinder haben gute Eltern und in Anführungsstrichen schlechte Kinder haben schlechte Eltern. Und diese Idee, aus diesem Muster auch ein bisschen rauszukommen und dass ein krankes Kind nicht bedeutet, dass man ein schlechtes Elternteil ist oder dass man schlechte Eltern ist. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, also in die Grautöne zu kommen. Grautöne ist eines meiner Lieblingswörter, dass man sagt, wir können da anders drauf blicken und weniger schuldig können wir auf diese Situation schauen.
Also dann geht es quasi darum, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Sie haben gesagt, eben Verantwortung. Und das ist schon auch eine große Änderung im System.
Ja, deswegen braucht sie Zeit. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, diesen Prozessen teilweise Zeit zu geben, weil innerlich, glaube ich, sehr viel passiert und neu einsortiert werden muss, sowohl beim Kind als auch bei den Eltern, weil die Beziehung dadurch natürlich auch nochmal ja, eine ganz andere Konstellation bekommt.
Und auch über die Zeit hat sich natürlich viel getan. Also Familien sind heute anders als noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Was hat sich Ihrer Beobachtung nach da eigentlich am stärksten verändert im Eltern-Kind-Verhältnis?
Ich glaube, die Sicht auf die Erziehung, auf das, wie man Kinder begleiten möchte. Also wenn man jetzt mal zurückschaut, gerade so Eltern berichten sehr oft, dass sie noch geschlagen wurden und dass das auch ganz normal war. Und dass es jetzt eben eine andere Sicht gibt, wie Kinder groß werden sollten. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dadurch ist die Therapie, hat auch einen anderen Wert bekommen. Also ich hatte das letztens, eine Mutter noch sehr flapsig gesagt hat, ihr Kind geht in die Klapse und die ist irre. Ja, aber das ist nicht mehr eigentlich das gängige Bild, sondern ich glaube, viele Eltern können darauf schon sehr anders blicken, dass Psychotherapie auch in der Gesellschaft einfach einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile bekommen hat.
Ich finde es auch so erstaunlich, dass also das Wort Bindung und Bindungsfähigkeit und der Gedanke überhaupt, dass das so populär geworden ist und so oft besprochen wird.
Ja.
Wie erleben Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das schon, dass viele Eltern da auch sehr engagiert sind, Podcast hören, Bücher von KollegInnen, ja, lesen und da ganz motiviert sind, ja, es irgendwie gut zu machen und da irgendwie vielleicht auch Dinge anders zu machen als ihre Eltern. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Entwicklung, dass es einfach mehr, auch einfacher ist überhaupt, an dieses Wissen auch heranzukommen.
Damit steigt natürlich auch der Anspruch an sich selbst. Und dann kommen sie ja auch trotzdem in Situationen, die Eltern, wo sie, naja, etwas anders machen wollen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an, ja, wenn das Kind eben eine Regel gebrochen hat und sie ganz gewiss keine Strafen oder Gewalt einsetzen wollen und trotzdem natürlich reagieren müssen. Das ist wahrscheinlich öfter mal ein Knackpunkt, oder?
Absolut, weil das eben auch wieder diesen Punkt angreift von oder aufgreift von, ich bin doch ein gutes Elternteil. Warum habe ich dann nicht ein gutes Kind? Ich habe es doch gemacht, wie es in den Büchern steht. Und jetzt habe ich aber hier trotzdem ein wütendes Kind oder ein Kind, was sich nicht an die Regeln hält, an die wenigen, die wir sowieso schon aufstellen, weil wir sonst so Wert legen auf Autonomie. Und ich glaube, das ist dann auch wieder wichtig zu besprechen. Also, dass eine bindungs- und bedürfnisorientierte Beziehung aber nicht bedeutet, dass es zu keinen Konflikten kommt oder dass das Kind nicht doch auch mal in Anführungsstrichen Regeln bricht oder dagegen verstößt und dagegen aufbegehrt, ja, sondern dass es dann eben darum geht, das vielleicht auch gut zu begleiten. Und dann wäre auch nochmal die Frage, ist es vielleicht aber auch zu einem Extrem gekommen? Also haben die Eltern dieses Verständnis von, das bedeutet jetzt aber, meine Bedürfnisse zählen dann jetzt hier gar nicht. Ich muss mich komplett zurücknehmen, um eine, in Anführungsstrichen, gute Mutter oder ein guter Vater oder um ein gutes Elternteil oder Bezugsperson zu sein. Und ich glaube, da wäre es auch nochmal gut, dass es nicht darum geht, alles perfekt zu machen, ja, und in allem irgendwie gut zu sein, sondern es gibt diesen sehr schönen Begriff, der damals so geprägt, good enough mother, ja, also 80% sollte man gut machen, 20% darf man aber auch in Anführungsstrichen mal falsch machen oder mal irgendwie selber auch drüber sein und genervt sein, und auch das kann Eltern entlasten, erstmal dieses Wissen zu haben, nur weil sie jetzt so belese sind und so viel wissen, auch Fehler machen zu dürfen.
Das klingt gut. Wenn wir jetzt auf den konkreten Fall aber nochmal schauen, also das Kind hat sogar doch öfter mal sich rabaukig gezeigt oder Regeln nicht beachtet. Ja. Was tut denn jetzt Eltern in dem Moment, heutzutage?
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, um was es geht. Ja, also es gibt schon Regeln wie, man rennt nicht einfach über die Straße, die müssen sehr eingehalten werden. Und da muss man dem Kind das vielleicht auch nochmal klar auch verdeutlichen. Ja, und bei anderen Regeln geht es vielleicht aber auch darum, eine Flexibilität zu zeigen, mit dem Kind in den Austausch zu gehen, zu verbalisieren, zu spiegeln den Affekt. Ich kann verstehen, dass du das gerade doof findest. Du würdest jetzt gerne noch irgendwie die Packung Gummibärchen zum Abendessen. Aber das geht leider nicht, ja. Wir können morgen wieder schauen und das Kind aber trösten und dann im Affekt aber auch ernst nehmen, ja. Also, aber das hat vielleicht auch wieder was damit zu tun, das dann auch auszuhalten, ja. Also, dass das Kind gerade vielleicht auch frustriert ist. Und dass das aber auch sein muss, ja. Also wir alle werden mal frustriert im Leben und deswegen heißt es nicht, dass es keine bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung ist. Oder Begleitung ist es. Wort Erziehung finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja. Und dann gibt es eben kein schönes Abendessen. Das Kind sitzt dann da und ärgert sich.
Naja, vielleicht kann man ja auch einen Deal machen, ja. Also es ist jetzt nicht die Packung Gummibärchen, sondern es darf sich noch drei aussuchen und dann ist es ein Kompromiss, ja. Also ich glaube, es ist auch ein Aufeinanderzugehen. Die Frage ist, wie klar müssen diese Regeln sein? Wie wichtig sind die auch für die Eltern, ja? Und bei Rot über die Straße gehen würde ich jetzt nicht in den Kompromiss gehen, aber jetzt beim Abendessen, wenn es jetzt noch drei Gummibärchen haben, eigentlich die ganze Tüte haben möchte und dann sagt, gut, komm, drei darfst du dir aussuchen oder du legst sie dir schon mal raus, morgen früh kannst du sie essen. Ja, also da gäbe es ja auch ein bisschen Handlungsspielraum, den man dann doch auch hat.
Sie unterrichten ja auch. Welche Fragen sind denn immer besonders spannend? Also was interessiert die Studierenden da in Bezug auf die Arbeit mit den Eltern in der Therapie des Kindes?
Ich glaube so grundsätzlich erstmal, wie das funktioniert. Und ich glaube, sie haben oft eine ganz andere Vorstellung erstmal davon, wie Elternarbeit abläuft. Also, dass es eher auch ist, sie machen das falsch und sie müssten eigentlich, und die Eltern, glaube ich, ein bisschen mehr so zur Raison nehmen oder ziehen, ist. Und ich glaube, viele sind dann doch ganz, ja, überrascht, ja, also wie es dann doch auch abläuft. Viele stellen dann schon auch Fragen zum Thema Kinderschutz. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, das dann aufkommt. Wie verhält man sich da eigentlich? Wie macht man das eigentlich? Was ist, wenn man das Gefühl hat, da wird doch auch eine Grenze überschritten, wo Eltern halt eben dann wirklich auch schädlich oder schädigend sind für ihre Kinder in gewissen Bereichen. Das ist oft ein Thema, was dann sie, glaube ich, sehr interessiert. Also auch Jugendamtsarbeit, Netzwerkarbeit in dem Bereich dann.
Das ist natürlich dann die wirklich bittere Pille. Wenn das so weit kommt, dass das Kind aus der Familie oder ne, getrennt von den Eltern eine Zeit verbringt. Wahrscheinlich gibt es dann noch mehr Stufen dazwischen.
Absolut, genau. Also oft werden erstmal Hilfen installiert und oft wird erstmal geschaut, was brauchen denn die Eltern, um das vielleicht auch leisten zu können, um die überwiegend good enough Eltern sein zu können. Und da muss mit den Eltern geschaut werden. Ich glaube, alle Eltern tragen das in sich, dass sie eigentlich gute Eltern sein wollen. Keine Eltern bekommen ein Kind und denken sich, wir wären richtig schlechte Eltern. Und ich glaube, diesen Punkt muss man in allen Eltern auch als Therapeut, Therapeutin auch sehen, ja, dass es da irgendetwas in den Eltern gibt, was es gut machen möchte. Und da anzudocken und die Eltern da mitzunehmen und einen Weg zu finden, wie auch immer der dann aussehen mag.
Wie ist es, wenn wir tatsächlich jetzt nach den 100 Stunden so einen Schlusspunkt setzen? Wie setzen Sie da den Schlusspunkt?
Ich bringe bei den Kindern dann zum Beispiel immer wieder ein, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit und langsam geht es ja auch, irgendwann müssen wir uns ja auch wieder voneinander verabschieden, irgendwann ist die Therapie ja auch wieder zu Ende. Dann merkt man schon auch, wie die Kinder darauf reagieren. Ja, also manche Kinder haben auch so die Fantasie, ich bleib bei dir, bis ich so alt bin wie Mama und Papa. So, und das muss man natürlich ein bisschen gucken, ja, also boah, so lange vielleicht nicht, ne, so. Und mit den Eltern aber dann auch wieder zu besprechen, dass das jetzt auch eine besondere Phase ist. Also es geht auch wieder um eine Trennung. Die Kinder haben da einen sehr wichtigen Ort gehabt und dass auch das irgendwie zur Verfügung gestellt wird und die Therapie nicht von heute irgendwie auf morgen abgebrochen wird. Und am Ende mache ich es oft so, dass ich den Kindern und auch Jugendlichen eine Kleinigkeit mitgebe, die sie an die Therapie erinnert. Es ist vielleicht irgendwas, ein Bild, was ich rahme oder irgendwas, was ich ihnen mitgebe, was entstanden ist. Und ich glaube, für manche Kinder ist das sehr wichtig, das irgendwie noch so zu haben. Dann auch manche fragen auch, ob sie irgendwie ein Schleichtier haben dürfen oder irgendwas, was sie an mich erinnert. Und das passt manchmal dann auch ganz gut.
Was haben Sie während Ihrer bisherigen therapeutischen Praxis über die Rolle der Eltern in der Psychotherapie des Kindes gelernt?
Ich glaube, was ich gelernt habe, ist eben nicht mit einem Plan vorauszueilen, sondern im Tempo zu bleiben. Man nennt es immer einen Schritt hinter den PatientInnen. Und ich glaube, das ist total wichtig, also die Zeit zu geben, die Ruhe zu geben, auch wenn man sich denkt, ah, ihr müsstet doch jetzt nur und es wäre doch jetzt so einfach, sondern dann wirklich auch zu sagen, wir haben die Zeit, wir geben uns die Zeit, die Prozesse brauchen Zeit und das ist in Ordnung.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Joachim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben als Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.